Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die passende Leitung, eine stabile Produktion und die Frage, wie das die OEE steigert. Dabei schauen wir uns heute einen Hidden Champion an, nämlich das Kabel als unterschätztes C-Teil, was oft Auslöser von teuren Stillständen in der Fabrik ist. Deswegen reden wir über Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Leitungen. Wir reden darüber, wie man in 60 Sekunden zur passenden Leitung kommt und wie schlanke Prozesse im Hintergrund dafür sorgen, dass die individuelle Leitung kurzfristig auch in der Produktion ist. Wir reden über die Vorteile für die Instandhaltung, ist auch ganz wichtig, wie man sich zum Beispiel ein Ersatzteillager sparen kann. Und natürlich darf auch ein Ausblick nicht fehlen zum Thema Condition Monitoring und Predictive Maintenance. Über all diese Themen rede ich heute mit Rainer Rössel. Er ist Vice President bei IGUS, hat dort die Rolle des Head of Business Unit Chainflex Cables. Er ist knapp 30 Jahre bei IGUS in Summe und die IGUS GmbH ist ein Familienunternehmen für technische Kunststoffe, die man überall dort einsetzen kann, wo irgendwas in Bewegung ist. Und mit Rainer Rössel habe ich in der Tat schon vor knapp einem Jahr in der Episode 188 über das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenspiel mit Leitungen und Kabeln geredet. Hallo Rainer, willkommen im Podcast.
Guten Morgen Tobias, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Guten Morgen liebe Hörer.
Ich möchte mit dir heute wieder über das Thema Kabel reden, aber mal aus einer anderen Perspektive, nämlich ja, über die Frage, was bedeutet am Ende das Kabel für die Produktivität, vielleicht sogar am Ende für die Wettbewerbsfähigkeit einer Fabrik. Warum wird das Kabel als C-Teil in der Fabrik so oft unterschätzt?
Tobias, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und von vielen Unternehmen auch völlig unterschätzt. Wie du schon richtig sagst, für die meisten ist ein Kabel ein C-Teil. Und wenn man mal zu Hause selber darüber nachdenkt, Kabel hast du überall und denkst nicht drüber nach. Du benutzt es und ist es da. Wenn es aber mal nicht mehr funktioniert, ist die große Panik. Und ich weiß nicht, Tobias, ob du Kinder oder Jugendliche als Kinder zu Hause verbuchen darfst, aber ich möchte mal nicht überlegen, was passiert, wenn das Ladekabel von dem Handy von meiner Tochter nicht da ist. Dann bricht die Welt zusammen. Also ich garantiere dir, dann ist alles am Ende. Und dann ist es auch egal, was so ein Kabel kostet. Und genau das Thema haben wir natürlich in der Industrie. Zunächst ist ein Kabel ein Produkt, was man überall kaufen kann. Es wird dem Kabel oder der Leitung wenig Beachtung geschenkt. Es ist da, es funktioniert. Spätestens, wenn es nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer, dann kann es sehr teuer werden. Das heißt, selbst ein Produkt, wo ein, ich sage mal, 4x05 Quadrat vielleicht einen Preis von 60 Cent den Meter hat, man braucht 10 Meter, kostet dann 6 Euro. Also 6 Euro kann aber eine Anlage, eine Maschine komplett stilllegen und eine Produktion von mehreren hunderttausend pro Stunde Produktionskosten Ausfall erzeugen, weil das Kabel nicht funktioniert. Ja. Es muss gefunden werden, der Fehler, es muss neu beschafft werden, es muss installiert werden. Also die Kosten eines C-Teils auf die Produktion, gerade bei Kabeln, gerade bei Weichenkabel, ist immens. Und das ist ganz häufig unterschätzt.
Ja. Was sind dann die Probleme, die entstehen? Du hast es gerade so ein bisschen beschrieben. Und was für Kennzahlen sind nachher vor allem betroffen? Nehmen uns da mal ein bisschen mit rein.
Also die Ursache liegt darin, ein Kabel geht kaputt. Ich sage mal, es ist jetzt mal vollkommen egal, was die Ursache ist. Sei es die falsche Auslegung, sei es die hohe Beanspruchung der Leitung, sei es die falsche Installation. Es gibt ja viele Gründe dafür. Ganz häufig stellen wir fest, es liegt eigentlich an der Kabelqualität und der Auswahl der Leitung. Weil eben Kabel erst einmal keine Beachtung geschenkt wird. Habe ich aber zum Beispiel eine Produktionslinie, eine Verpackungslinie, die hintereinander produziert und die Verpackung letztendlich getaktet ist, man die Produktion aber nicht anhalten kann, weil dann vielleicht die Prozesse davor nicht angehalten werden können, weil sonst die Heizperiode so lange anlaufen würde oder die Maschine muss immer weiterlaufen, dann produziere ich ja und kann nicht verpacken. Das heißt, ich erzeuge einen hohen Verpackungs-, nicht verpacktes Material, da die Verpackungsanlage aber gerade getaktet ist, in die Produktionslinie wird ich das nicht nachverpacken können, außer vielleicht händig. Das heißt, ich produziere viel Schrott in der Produktion, weil, ich sage immer wieder das Beispiel, eine vierartige 05 Quadrat an so einem Greifer gebrochen ist. Wenn die dann 10.000 Stück pro Stunde verpacken und ich brauche eine Stunde, um den Fehler zu finden, die Leitung im Lager vielleicht zu suchen und dann die Leitung noch zu tauschen, habe ich 10.000 Produkte für den Mülleimer produziert.
Ja, selbst wenn ich die Anlage stoppen kann, wenn ich die Produkte dann gar nicht produziere, ist ja auch nicht besser, ne? Also das ist ja
auch nicht besser. Aber das ist natürlich dann noch der Fall, dass ich nicht so viel Schrott und nicht viel Müll.
Also wenn ich es dann nachher nicht nachträglich verpacken kann, wenn ich wirklich Müll produziert habe, ist das natürlich das Schlimmste, was passiert. Ja. Das ist so.
Denkt man an Hygieneprodukte nach, die du nicht nachträglich verpacken kannst, Medizinprodukte oder auch Halbleiterprodukte, die du nicht nachträglich verpacken kannst, weil natürlich statisch und aufgeladen werden, die fahren dann von Produktion direkt in den Mülleimer rein. Das ist eine Ressourcenverschwendung und das vielleicht wegen 60 Cent pro Meter, anstatt dann vielleicht dann 80 Cent bezahlt zu haben für ein Produkt, was gehalten hätte.
Ja.
Weil das ist auch das Interessante, der Unterschied zwischen einer guten Leitung für die Bewegung und einer mittelmäßigen und schlechten Leitung ist gar nicht mal so groß. Das unterschätzen ganz viele.
Da können wir ja nachher noch drüber reden, was da die Unterschiede auch sind.
Gerne.
Das ist ja beschrieben, was für extreme Auswirkungen das haben kann. Ja, das ist sicherlich nicht in jedem Fall so hoffentlich ganz so schlimm, aber auch ein kurzer Stillstand kann ja schon auch wirklich ins Geld gehen. Was für eine Rolle hat da die Instandhaltung, wenn es jetzt um das Thema Leitungen und auch entsprechend solche Probleme geht?
Die Instandhaltung ist natürlich an der Stelle die Lösung, um solche Probleme zu lösen. Allerdings, und das muss man ja wirklich sagen, sind die Kerle in der Instandhaltung oder die Damen und Herren in der Instandhaltung einem großen Nachteil ausgesetzt. Die haben viele verschiedene Maschinen mit den unterschiedlichsten Baujahren, unterschiedlichsten Leitungsbestückungen und die haben dann die Aufgabe, den Fehler zu suchen. Und die viel größere Herausforderung ist ja auch, das richtige Ersatzteil zu haben, bei der Vielzahl von Produkten und Maschinen, die sie haben. Und die Beschaffung von Ersatzteilen ist natürlich ein riesiges Thema für die Instandhaltung oder auch für den Einkauf für die Instandhaltung und zum richtigen Zeitpunkt, idealerweise vor dem Ausfall, die Ware dann vor Ort zu haben. Aber die Auswahl macht es natürlich auch schwer. Ne? So ein Instandhalter, Elektroinstandhalter, der muss die verschiedensten Sachen ja in der Fabrik reparieren. Und wie wählt der aus? Das ist ja auch schwierig. Und wenn wir jetzt gerade so sagen, der Unterschied zwischen einer guten Leitung für die Bewegung und einer nicht guten Leitung für die Bewegung ist ja auch schwer zu erkennen für den Laien. Und der Instandhalter ist dann selten der Fachmann, der weiß, welche Leitung für welche Anwendung richtig ist.
Gut, in der Regel wird dann einfach genau die Leitung beschafft, die eh schon drin ist, oder? Also
wenn die Leitung gut ist, ist das ja nicht schlimm, aber in aller Regel ist dann irgendwas da drin und es wird dann vielleicht irgendwas anderes wieder eingebaut und in 3 Monaten später fällt es wieder aus. Und für manche, und das ist tatsächlich so, und das ist lustig, meine Tochter hat jetzt auch als Betriebselektroniker ihre Ausbildung abgeschlossen, das wird so in den Standhalten gemacht, es gibt Maschinen, wo die alle 3 Monate die Leitung tauschen, weil die kaputt geht.
Ah, das ist dann quasi normal.
Das ist normal.
Okay, das ist ja heftig.
Das ist dann normal. Ist dann, und das ist dann natürlich auch eine Ressourcenverschwendung, anstatt darüber nachzudenken, was würde ich einbauen, es nicht mehr tauschen zu müssen. Und für den Instandhalter ist es ja eigentlich die beste Lösung, wenn er nicht alle 3 Monate den gleichen Mist wieder austauschen muss, sondern einmal tauschen würde und die nächsten 2 Jahre oder 3 Jahre vielleicht gar nicht mehr dran müsste.
Aber wie ist das? Wird dann so eine Leitung wirklich schon auf Lager gelegt? Wie erlebst du das bei den Firmen? Weil sie wissen, die fallen so oft aus, deswegen habe ich die entsprechend dann auch als Ersatzteil da?
Ich kann natürlich nicht für alle Unternehmen sprechen, aber bei den Unternehmen, die uns dann angesprochen haben, dass sie irgendwann keine Lust mehr hatten, alle 3 Monate irgendeine Leitung zu tauschen, ist tatsächlich, die hatten in aller Regel dann Ware auf Lager liegen für mehrere Monate, um dann im Schadensfall schneller reagieren zu können.
Ah, das ist ja dann auch eine...
Irgendwann, also manche werden auch klug daraus und sagen, das kann es ja nicht sein, dass ich alle 3 Monate Leitung tauschen muss.
Da redet gleich drüber, wie man es besser machen kann, ja.
Sondern melden sich dann und wir dürfen dann da unterstützen.
Ja. Aber was ich hinaus will, ist ja, dass wenn ich anfange, dann solche Ersatzteile auf Lager zu legen, habe ich auch eine unheimliche Vielfalt. Das heißt, ich brauche nachher ein Riesenlager im Extremfall, wenn ich überlege, was ich alles für Ersatzteile nachher für meine Maschinen und Anlagen brauche und was für eine Vielfalt auch an Kabeln und Leitungen da dahinter steckt. Ja.
Also ein hohes Kapital, was du da bindest, Inventuraufwand, Lagerflächen, die du da hast, und vielleicht auch für Produkte, die du nie tauschen musst.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich dann gut wiederum, aber wenn ich dann das Lager habe, dann...
Habe ich in der Regel ähnliches
genau, Recht gedacht.
Ne? Idealerweise, also der Traumzustand für einen Instandhalter wäre es ja zu sagen, meine Leitung, die ich jetzt hier verbaut habe, in meiner Anwendung, die ich habe, hält so und so lange. Und ich weiß dann ungefähr, wann ich halt wieder tauschen muss und kann dann nach Bedarf das richtige Nachbauprodukt dann wieder nachstellen. Ja. Das wäre der Idealfall für den Standhalter. Er hätte also ein wenig auf Lager, was im Prinzip eine geringere Kapitalbindung fürs Unternehmen bedeutet. und auch das Risiko reduziert, dass die Ware halt irgendwo eine Lagerfläche einnimmt, die auch Geld kostet, irgendwo verstaubt und vielleicht dann irgendwann doch weggeschmissen wird, weil es dann keine mehr zugeordnet werden kann.
Super. Du hast jetzt einen ganz schönen Teaser gemacht auf genau das, über was wir heute reden wollen in der Episode. Und ich glaube, an genau den Punkten werden wir auch vorbeikommen. Jetzt lass uns mal ganz vorne anfangen bei der Auswahl der Leitung, weil das ist ja eigentlich schon der Dreh- und Angelpunkt, wenn du sagst, naja, eigentlich ist es wichtig, die richtige Leitung für den richtigen Anwendungsfall zu haben. Warum ist die Auswahl der Leitung so wichtig?
Es ist wichtig und schwierig. Ich bleibe mal bei dem Beispiel 4A 05 Quadrat. Ist ja für den Elektriker wirklich nichts Besonderes. Die gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Da gibt es Standardnormleitungen für flexibel, die aber nicht eindeutig beschrieben sind. Und gehen wir jetzt mal auf das Thema ein, die Bewegung in der Energiekette. Mhm. Das ist ein ganz gutes Beispiel, was besonders schwierig ist für die Auswahl der Leitung. Die bewegte Energiekette als solche ist ja ein Produkt, was viele Unternehmen erkennen, auch nutzen. Was aber viele nicht wissen, dieses Produkt oder diese Kette und auch die Anwendung ist ja nicht normativ abbildbar.
Es gibt keinen Standard, kann ich so sagen?
Es gibt keine Norm dafür. Es gibt keine Norm, weil Normen können ja nur verwendet werden, wenn die Anwendung und das Produkt begrenzt werden kann. Also beschrieben werden kann, begrenzt werden kann. Die Energiekette als solche könnte man ja beschreiben, auch die Bewegung als solche, aber die Anwendungen sind ja so vielfältig, von der Betonsortieranlage, Müllverbrennungsanlage, sei es die Werkzeugmaschine, Holzbearbeitungsmaschine, Halbleitindustrie, Kran, das sind alles bewegte Kettenanwendungen, aber die Belastung der Leitung von der Umgebung, von der Bewegehäufigkeit, von den klimatischen Bedingungen, von den chemischen Bedingungen sind so unterschiedlich, dass es eben normativ nicht abbildbar ist. Und das macht es eben auch so schwierig für den Anwender, ohne gewisses Vorwissen oder ohne gewisse Unterstützung die richtigen Leitungen auszuwählen. Und ich möchte mal ein Beispiel machen bei unseren Produkten. Eine 4A 05 Quadrat haben wir in verschiedenen Qualitäten. Und am besten versteht man es vielleicht auch tatsächlich in der Preisbindung. Ich hoffe, jetzt geht nicht einer von den Hörerinnen und schaut im Internet, ob die Preise stimmen, aber und nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich da vielleicht ein bisschen vertue. Aber eine CF88-0504, das ist eine 4A 05 Quadratleitung mit einer PP-Isolierung, PVC-Mantel, für die Energiekette entwickelt und getestet, für einen Biegereiz von 12,5 mal D und einer garantierten Lebensdauer, und das ist auch wichtig, eben eine garantierte Lebensdauer von 5 Millionen
Euro. Okay.
Was würdest du schätzen, Tobias, was die Kosten?
Boah, ich habe da keine Ahnung. Ist alles falsch, was ich jetzt sage?
Ja, ist ja egal.
Keine Ahnung, bin ich bei einem Euro?
Ja, nicht ganz weit weg. Liegt, glaube ich, so bei 63 Cent, der deutsche Listenpreis. Also ja, gar nichts.
Das ist wirklich günstig.
Ich meine, für eine Leitung, die für die Kette entwickelt ist, für die Dauerbewegung von 12,5 mal dB-Gradius und garantierten 5 Millionen, ist ja wirklich ein Schnapper. Das andere Ende unserer Qualitätsstufen ist die CF98 plus 0504. Die darf ein Biegereis von nur 4 mal D gebogen werden. Das andere zwar 12,5 mal D, also ein Faktor 3 kleiner. Und wir garantieren 100 Millionen Hübe.
100 Millionen?
Das würdest du schätzen. 100 Millionen. Die andere waren 5 Millionen. Was schätzt du, was diese Leitung kostet?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Faktor 20.
Das wäre
20
dann,
Euro, also nee, halt nicht ganz.
20 Euro, 12 Euro Faktor 20 wäre das dann. Also nicht ganz falsch, also ist mit Faktoren warst du schon gut dabei, aber ist noch höher, liegt bei 40 Euro.
Nein, noch mehr sogar.
40 Euro der Meter, 41 Euro. Also wie gesagt, jetzt bitte nicht im Internet schauen, ob ich mit der Patient vertan, aber in der Region
bewegt. Das ist natürlich ein enormer Unterschied.
Da. Und dazwischen haben wir über 17 verschiedene mechanische Aufbauten für die elektrisch identisch 4A 05. Weil die Vielfalt der Anwendung in der Industrie so groß ist. Der Mensch in einer Holzbearbeitungsmaschine, Instandhalter in einer Holzbearbeitungsfabrik, hat mit ganz anderen Herausforderungen zu arbeiten, wie einer in einer Werkzeugmaschinenfabrik oder in einem Automobilwerk oder Halbleiterindustrie oder einem Kohlekraftwerk. Die Anforderungen sind so unterschiedlich und das macht die Auswahl dann so schwierig, aber muss sie eben auch haben und damit dann auch die richtige Leitung für meine Anwendung zu finden.
Gibt es Leitungseigenschaften, die da oft vergessen werden oder an die gar nicht gedacht werden? Weil du hast jetzt schon kürzester Zeit viele Sachen aufgezählt, wo, glaube ich, die meisten ausgestiegen sind. Da wird doch sicherlich oft was nicht berücksichtigt, oder? Wie erlebt ihr das?
Das ist ja genau die Herausforderung. Eine 4A 05 Quadrat, also wie das Beispiel bleiben wollte, einfach mal, weil das macht die Sache so schön einfach, gibt es ja von tausenden von Anbietern. und mit den unterschiedlichsten Angaben.
Ja, was die Eigenschaften dann anbelangt.
Nehmen wir schon mal, was die Eigenschaften anbelangt. Nehmen wir zum Beispiel mal die Temperatur. Es gibt Normregeln, die beschreiben, wie eine Leitung in welcher Temperatur eingesetzt werden kann. Einmal für die feste Verlegung und einmal für die Bewegung. Diese Temperaturen sind unterschiedlich.
Okay, bewegt kann dann ein anderer Temperaturbereich sein, okay?
Ja. Korrekt. Logischerweise kann man sich natürlich vorstellen, Kunststoffe werden ja, wenn sie, oder flexible Kunststoffe werden ja steifer und härter, wenn es kalt wird. Ja. Kannst du dir im Winter ja gut vorstellen, natürlich. Wenn du draußen im Winter bist und hast eine Folie da, die ist knüppelhart, im Sommer ist sie ganz weich. Oder du hast diese billigen PVC-Stühle, im Winter, wenn die in die Ecke schmeißt, bricht der Bein ab, weil es halt so kalt ist. Und im Sommer biegen die Beine sich so weg, wenn eine schwere Person sich draufsetzt. Ne? Also das kann man sich ein bisschen vorstellen. Also, es gibt es für Leitungen Normen, wie diese Temperaturen zu prüfen sind. Und jetzt die Bewegung zum Beispiel oder die flexible Temperatur wird getestet, indem die eine Leitung um einen Dorn gewickelt wird, also einmal drum oder viermal drum gewickelt wird, bei dieser Temperatur eingelagert wird, herausgenommen wird, ist die Leitung dann nicht gebrochen, ist diese Leitung für den flexiblen Einsatz zulässig.
Okay, aber die wird nicht bewegt.
Das ist die Prüfung. Doch einmal
ja, gut,
gewickelt
einmalig, in den Dorn. Ja, okay, ja.
So, und jetzt kommt der Punkt. Das hat doch nichts mit der Dauerbewegung der Energiekette zu tun. Aber das ist eben eine Norm. Das heißt, alle Leitungsanbieter geben das für den flexiblen Einsatz an. Es geht halt der Instandhalter hin, sagt, ich habe eine Kettenanwendung, habe eine Temperatur von 20 Grad, schaut in irgendeinen Katalog rein, steht da 20 Grad, ist okay, denkt, das ist für die Kette. Aber es ist ja nur einmal gewickelt, weil es eine Normprüfung ist. Wie wir eben festgestellt haben, gibt es keine Norm für Leit- und Energiekette.
Ja.
Genauso wenig, wie es keine Norm für die Energiekette selber gibt. Deswegen wirst du bei uns im Katalog eben eine dritte Temperatur finden, und zwar die für die Bewegung in der Energiekette. Und dann bist du schon bei einem Auswahlkriterium. Du musst halt die richtige Auswahlkriterium in den Unterlagen zu deiner Anwendung finden. Hast du keine eine Kettenanwendung, musst du die Temperatur für die Bewegung der Kette herausfinden. Wenn es die nicht gibt, kannst du nur einen Fehler machen.
Also das klingt super komplex. Wie kriege ich das in der Praxis hin?
Es gibt da verschiedene Wege. Also wenn wir jetzt mal auf Egos beziehen, gibt es hier drei Möglichkeiten. Die einfachste oder eine Möglichkeit, du machst einen, schlägst einen Katalog auf und schaust es und liest dich ein. Das ist für die Jungs, die halt Zeit haben und auch sich selber weiterbilden wollen, ein guter Weg. Für die Menschen, die wenig Zeit haben, gibt es auch zwei Möglichkeiten. Also entweder kommt ein Kollege bei uns vorbei oder er ruft bei uns an, der Instandhalter, und wir beraten ihn anhand seiner Parameter, welche Leitung für seine Anwendung die richtige ist, was wir übrigens auch garantieren.
Ja.
Die andere Alternative, die ja heute auch immer beliebter wird und die Sache auch einfacher und schneller macht und komplett zeitunabhängig von dem Zeitpunkt, wann er diese Frage stellt, ob es sonntagsnachmittags ist oder Freitagabend um 19 Uhr. Wir haben ein Online-Tool, das ist unser Chainflex Finder zum Beispiel. Dort definierst du deine Anwendung, also welche Kettenanwendung du hast, welche Umgebungstemperatur du hast, welche Verfahrwegslänge du hast, welche Geschwindigkeit du hast, welche Beschleunigung. Und dann geben wir dir eine Auswahl an Leitungen heraus, zum Beispiel die 4x05. Gehen wir dann für jede dieser 4x05 Quadrat, die wir im Programm haben, dir die Lebensdauer, die zu erwarten ist, für deine Anwendung und den Preis.
Okay. Also ihr kalkuliert dann wirklich die Lebensdauer quasi. Ihr sagt nicht nur, das und das ist garantiert, sondern auch für genau diese Anwendung wäre das dann die und die Lebensdauer.
Das ist der interessante Teil eben. Du bekommst schriftlich mitgeteilt diese Leitung, das ist wie gesagt die 880.05.04 für 60 Cent, in deiner Anwendung hält 1,35 Millionen Hübe. Ist das zu wenig, weil das vielleicht ein halbes Jahr Lebensdauer nur in deiner Anwendung ist, kannst du eine andere auswählen und nimmst dann zum Beispiel eine, keine Ahnung, jetzt fällt mir nichts ein, und CF90504 und die dann vielleicht 21 Millionen Hübe hält. Die kostet dann vielleicht an der Stelle dann nur noch 3,80 Euro. Aber hält deutlich länger und du weißt halt, meine Stunden zum Austauschen bei mir in der Firma wird mit 80 Euro gerechnet. Das sind 2 Meter Leitung, die ich einbauen muss. Ich nehme die CF9, weil die hält so lange, da bin ich
ja rein. Klar. Okay, das ist ja dann super, weil ich weiß, ich muss an das Ding nicht mehr ran. Ne? Also, ja.
Korrekt. Und das ist natürlich eine unheimliche Hilfe. Wir haben zum einen diese große Auswahl mit diesen technischen Parametern, die alle getestet sind. Wir können auf die Anwendung in meiner Maschine, die ich jetzt hier reparieren muss oder reparieren möchte oder eine vorsorgliche Instandhaltung machen, sagen, wie lange die hält. Und das macht die Sache halt so lukrativ. Mhm. Und dann wird dieses C-Artikel, der auch immer noch wenig kostet, ob es jetzt 60 Cent sind oder 2,70 Euro oder 41 Euro, ist immer eine Frage der Betrachtung, was für eine Leistung möchte ich damit erzeugen und wie teuer sind meine Austauschkosten oder Ausfallkosten.
Ja, genau, man darf ja nicht nur den Aufwand für den Austausch berechnen, sondern muss ja auch das Ganze drumherum, was passiert, wenn das Ganze dann nicht mehr läuft.
Genau, was kostet meine Stunde, die ich da verbrate, wenn ich da zwei Monteure hinstellen muss und wie viele Stunden Produktionszeit geht mir verloren, ne? Wenn die Maschine eh nur einmal die Woche für eine Stunde läuft, geschenkt.
Ja,
wenn die aber 24/7 läuft, dann sollte man auf etwas anderes umsetzen, wenn die Leitung immer häufiger ausfällt.
Jetzt aber, was mich sehr interessiert, Rainer, ihr wirkt da sehr selbstsicher. Ja? Wie kriegt ihr das hin, diese Komplexität auch mit der Lebensdauerberechnung so zuverlässig hinzubekommen, dass ihr sagen könnt, ihr garantiert das?
Soll ich so einen Satz beantworten oder soll ich eine kleine Geschichte dazu erzählen?
Mach's mal mit einem Satz und dann schiebst die Geschichte hinterher.
Wir betreiben das mit Abstand größte Labor zur zerstörenden Prüfung in der Welt. Wir haben heute über 5500 Quadratmeter Laborfläche mit weit über 70 Testmaschinen, in denen wir im Jahr etwas über 2 Milliarden Testzyklen testen. Und das seit fast 30 Jahren. Natürlich nicht seit 30 Jahren 5500 Quadratmeter, die ist mit der Zeit gewachsen. Aber unsere Testerfahrung, unsere Versuchserfahrung plus die Felderfahrung gibt uns die Möglichkeit, mit diesen ganzen Daten ein System zu befüllen, damit wir die Lebensdauer für deine Anwendung richtig berechnen können.
Ja, weil diese ganze Vielfalt, um die kommt ja nicht drum herum. Also das heißt, ihr bildet sie dann bei euch quasi ab. Ja.
Ganz genau. Wir kommen ja am Ursprung noch von der einen einzigen Leitung.
Ja, das ist.
Und haben sehr schnell gemerkt, dass mit einer Leitungsserie eben nicht jede Anwendung sicherstellen kannst.
Ja. Stark. Also, das heißt, ihr verprobt das quasi in eurem Labor, habt da die Möglichkeit, genau diese Sachen auszuprobieren und zu merken, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Was aber viel wichtiger dabei noch ist, wir erproben nicht nur einmal diese Serie. Also, man designt ein neues Produkt. Man qualifiziert gewisse Rohstoffe und sagt, okay, das ist in Ordnung. Die Problematik wenn ein Produkt 10, 20 Jahre, wir haben Produkte, die seit 25 Jahren produziert werden, wenn man so ein Produkt kontinuierlich produziert, ist ja, dass die Qualität kontinuierlich auf dem gleichen Level bleibt. Jedes Produkt, also jeder, der produziert, er weiß, dass er eine gewisse Toleranz in der Qualität hat. Aber wie stelle ich die sicher? Weil alle Normprüfungen, die an einem Kabel gemacht werden, bilden ja, wie wir eben gelernt haben, nicht die anwendende Energiekette ab. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte den Rohstoff nochmal testen, ist der noch gut für die Temperatur? Ist er die Normprüfung? Ich wickel das um Dorm und kühle es runter und schaue, ob es kaputt gegangen ist. Oder ich mache Temperaturen in hohen Temperaturen, mache Elongation Break, also Dehnung und Bruch und prüfe das nach Temperatur im Neuzustand, Altzustand, eine gewisse Toleranz davon haben. Ist alles nett, hat aber nichts mit der Kette zu tun. Was wir machen, das seit über 25 Jahren, ist eine Chargenüberwachung. Das heißt, jede einzelne Leitung, das muss man mir auch zu Gemüte führen, jede einzelne Fertigungscharge eines Kabels hat eine Chargenbedruckung. Das heißt, wir können eindeutig erkennen, wann sie produziert worden ist, in welcher Woche, in welchem Jahr. Und nach einer gewissen Statistik gehen diese Produkte immer wieder ins Labor. Das heißt, wenn eine neue Charge gefertigt wird, nach einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit, kommt eine Länge aus dieser Charge ins Labor, wird dort wieder geprüft und zwar nicht auf maximale Lebensdauer, sondern auf eventuell in der Produktion sich einschleichende Verschlechterungen, sei es Rohstoffverschlechterung, sei es Maschinenveränderung und was auch immer. Und stellen so sicher, dass Produkte, die wir vor 20 Jahren entwickelt haben, heute noch den gleichen Standard erfüllen, wie damals vor 20 Jahren definiert.
Sehr gut. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das eine sind natürlich die Eigenschaften, die im Katalog stehen, ja. Das andere ist natürlich jetzt auch wichtig für die Auswahl der richtigen Leitung, dass diese auch garantiert werden können, ne? Und dass diese zuverlässig sind, auch über Jahre hinweg. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich habt ihr noch Leitungen, die ihr seit 30 Jahren anbietet, ja? Entsprechend immer noch im Portfolio, vermute ich mal. Oder?
Absolut korrekt. Ja. Wir haben noch Leitungen, die wir vor 25 Jahren entwickelt haben, die heute noch so produziert werden, die heute noch sehr beliebt sind und in vielen Anwendungen sich einfach bewährt haben. Ganz interessant, ich habe gestern ein Foto bekommen von einem Kunden, der ein Foto von der Leitung gemacht hat, die über 31 Jahre in der Anwendung
ist. Ach, sogar in der Anwendung?
Die ist jetzt kaputt gegangen. Ja, stark. Die ist jetzt kaputt gegangen. Und er wollte wissen, welche er jetzt verwenden soll. Also ich werde die auch zurückkommen lassen, um sie auch mal anzuschauen. Aber die ist 31 Jahre in der Anwendung verwendet
worden. Ja, sehr cool. Toll, ja. Das macht dann stolz, wenn man das so mitkriegt, oder?
Absolut, ja. Absolut, absolut.
Jetzt haben wir ja gesagt, die Kriterien der Leitung sind super wichtig bei der Auswahl, aber für den Instandhalter ist ja noch mehr wichtig. Da geht es ja nicht nur um die Kriterien der Leitungen. Und eins hatten wir jetzt quasi schon, das ist das Thema wirklich dann auch, dass diese Werte auch verlässlich sind. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht ja um die am Ende die gesamte Supply Chain. Nehmen uns da mal mit rein, was sind so die Dinge, wo ihr merkt, da liegt ein Instandhalterwert drauf, wenn es dann um die, nicht nur um die Eigenschaften geht.
Also, der Instandhalter, der typischerweise in der Fabrik sitzt, der möchte einfach, wenn er ein Problem hat, möglichst schnell das Problem gelöst haben, weil er natürlich unter Druck steht. Der Fabrikleiter sagt, ich muss die Maschine wieder haben, seht zu, dass ins Laufen kommt. Dann müssen ihn am Instandhalter Nachtschichten schieben, um dann alles wieder zu reparieren. Dann haben die plötzlich kein Wochenende mehr. Und die Ersatzteile beschaffen ist ja das A und O an der Stelle. Plus natürlich auch, und das ist eine, der Gegensatz, ja auch so ein bisschen Gegensatz, der Einkäufer will natürlich möglichst wenig bezahlen, plus es soll möglichst wenig auf Lager liegen. Also das sind so konträre Interessenskonflikte. Ne? Der Einkäufer möchte nichts bezahlen, der Chef möchte möglichst wenig Kapital gebunden haben und der Fabrikleiter möchte am liebsten die Maschinen immer laufen haben. Ja. Und der Instandhalter sitzt dazwischen. Also was muss der machen? Der muss sicherstellen, dass er sehr schnell seine Ware bekommt.
Ja, und im besten Fall nur genau das, was er wirklich braucht. Ne?
Und idealerweise eben dann nicht, was ganz häufig in der Kabelei immer noch heute Usus ist, du kannst Fixlängen kaufen, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter, 500 Meter. Wenn du eine andere Länge haben möchtest, musst du ganz häufig heute noch Schnittkosten bezahlen. Mhm. Und die übersteigen teilweise erheblich den Wert der Leitung. Wenn so eine Leitung 60 Cent kostet, du brauchst 15 Meter, das reden wir von einem ganz kleinen Betrag ja nur, und dann kommen die Schnittkosten, 25 Euro, sind die Schnittkosten teurer als die Leitung. Ja. So, und das haben wir vor über 30 Jahren so verändert. Wir bieten unseren Kunden an, dass sie jede Leitungslänge bei uns beziehen können in einem Meterschritten. Das heißt, wenn ein Kunde 12 Meter haben möchte, bekommt er 12 Meter ohne Schnittkosten.
Okay.
Und das geliefert innerhalb von 24, 36 Stunden. Und das ist der Schlüssel, weil wir wollen eben nicht, dass der Kunde sich 50 Meter einer Leitung hinlegt, sich selber 12 Meter abschneidet, der Rest die nächsten 10 Jahre im Lager liegt, weil er nicht mehr braucht. Das macht ja keinen Sinn. Das ist einmal aus der ökologischen, aber auch ökonomischen Sicht Unsinn. Im schlimmsten Falle schmeißt er sie nach 5 Jahren weg. Das ist Ressourcenverschwendung. Da ist wertvolles Kupfer drin, da sind wertvolle Rohstoffe drin, Prozesse drin. Das ist Verschwendung. Das wollen wir vermeiden. Deswegen kann ein Kunde bei uns jede beliebige Länge kaufen.
Okay, das ist stark. Und das auch bei der großen Vielfalt?
Also 10.000 Meter am Stück nicht.
Okay. Dann ist eher das zu lange dann wahrscheinlich das Problem, wie das zu kurze dann. Ja.
Genau, korrekt.
Aber jetzt mal ganz recht gefragt, dass das für einzelne Produkte so funktioniert, kann ich mir ja vorstellen, aber das muss ja auch eine große Vielfalt sein, wenn du sagst, es gibt so ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Also für wie viel Leitung gilt das, was du jetzt gerade gesagt hast? Wie viel Leitung habt ihr da denn verfügbar?
Wir bieten heute ab Lager ein Katalogproduktportfolio von über 1.300 Leitungen an. Genau genommen 1.350 Leitungen, die wir ab Lager weltweit innerhalb 24 bis 36 Stunden ausliefern.
Okay, stark. Damit kann man dann einen Haufen Anwendungsfälle abdecken, nehme ich mal an.
Also es gibt immer wieder mal exotische Anwendungen, die wir tatsächlich so mit unseren Produkten aus der Serie nicht abbilden können. Aber die werden tatsächlich immer weniger.
Okay.
Und den Vorteil, eine Serienleitung zu verwenden, ist für den Kunden immens. Weil die Wiederbeschaffungszeit reduziert sich halt auf wenige Stunden. Sobald ich eine Sonderleitung, eine Spezialleitung für einen Kunden produziere, ist die Wiederbeschaffungszeit ja immer die Produktionszeit, die dann schnell mal 6, 8, 12, 20 Wochen einnehmen kann. Und natürlich ist eine Serienleitung, die ab Katalog verkauft wird, immer deutlich günstiger als eine Sonderfertigung. Insofern rechtfertigt eine Sonderfertigung immer nur dann, wenn die Anwendung so herausfordernd ist oder so speziell ist, dass mir eine Serienleitung nicht sicher abgebildet werden kann. Und dadurch, dass wir so eine große Vielfalt haben, können wir sagen, heute würde ich sagen, dass wir 95% aller Energiekettenanwendungen mit Serienleitung abbilden.
Okay, ja, das ist schon eine sehr, sehr gute Quote. Wie kriegt ihr das hin im Hintergrund? Also entsprechend, wenn wir uns anschauen bei IGOS, was ist da das Erfolgsgeheimnis, so einen hohen Lieferservice, so eine hohe Verfügbarkeit entsprechend hinzubekommen und das am Ende auch ab einem Meter anbieten zu können?
Es gibt natürlich zwei Ansätze, die ganz wesentlich sind. Zum einen die Lagerhaltung und die entsprechende Planung, was braucht der Markt. Das ist schlicht ergreifend wirklich Erfahrung und gutes ERP-System. Mhm. Und gutes Lager mit einer großen Fläche, mit einem großen Volumen. Dies unterstützt eine clevere Fertigungsart. Das heißt, wir produzieren die Leitungen eben nicht immer von Null auf, sondern denken in Modulen. Also so wie bei den Energieketten auch. Eine Energiekette wird ja nicht in den Einzelteilen einzeln gespritzt, sondern aus Einzelteilen zusammengebaut. So ähnlich machen wir das auch bei den Leitungen. Die Produktionsprozesse sind so, dass langlaufende Produktionsprozesse, zum Beispiel Extrudieren der Adern und Verseilen der Adern, in großer Menge produziert wird. Die weiteren Schritte, die dann zum Beispiel Außenmatt bedeutet, Innenmantel, Schirm, Art des Schirms, Art des Außenmantels, Art des Innenmantels, dann in einem separaten Schritt später gemacht wird. Die aber auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich es auf Lager liegen habe, halt es schnell zu realisieren. Das heißt, die Entschneideanlagen, die wir hier stehen haben, allein hier am Standort Köln machen wir pro Woche über 16.000 Schnitte. Um das mal auf der Zunge zu gehen zu lassen, die Durchschnittslänge, die wir heute hier bei Eagles ausliefern, liegt unter 42 Meter.
Das zeigt, da geht einiges durch am Material. Das eine ist ja der Prozess, finde ich jetzt schon mal sehr interessant, wie du das beschreibst. Ne? Also, dass ihr da auch vom Produktionsprozess her kommt bis nachher zum Schnitt, das entsprechend ausgeklügelt ist, auch natürlich digital unterstützt. Das andere ist für mich aber auch das Thema Kultur. Wie sieht es bei Eagles aus? Mit was für einer Kultur geht ihr daran, um da entsprechend auch so schlanke Prozesse hinzubekommen?
Die Frage, auf welche Kultur beziehen wir das jetzt? Der Gedanke, der bei Eagles ja vorherrscht, ist, wie können wir den Kunden am effizientesten, effektivsten helfen? Das ist immer die grundsätzliche Kultur.
Also die Kundenorientierung. Also
der Kunde ist im Zentrum. Und du bist ja schon mal bei uns hier gewesen, Tobias. Du kennst unser Unternehmen. Unser Unternehmen ist im Prinzip, oder die Fabrik ist ja in einzelnen, wir nennen es immer Würfelsegmente unterteilt. Und im Zentrum des Würfels steht immer ein gelber Pilot. Mhm. Also so ein gelber Mast mit Stahlseil.
Kann man auch auf Google Maps schön sehen, ne?
Kann man Google Maps sehr schön sehen. Oder Street View kann man es auch sehr gut sehen. Und man sollte ja die Frage stellen, warum ist das denn gelb? Eagles ist normal, ist alles orange.
Richtig, ja.
Und das ist so ein bisschen, was wir da verkörpern wollen. Die allererste Eagles-Fabrik, die ja 1995 hier entstanden ist, hier in diesem Standort, war ein Würfel mit einem gelben Pylon in der Mitte. Das war der Start hier an diesem Standort hier. Und die Idee hinter dieser Fabrik war gewesen, dass die Fabrik um den Kunden drumherum gebaut ist. Das heißt, der gelbe Pylon ist als Symbol der Kunde und ist als Symbol die Sonne. Wir sehen die Sonne als wir haben unsere Sonne ja die uns ja Licht, Helligkeit und Wärme spendet. Ohne Sonne würde die Welt heute so, wie sie ist, nicht existieren. Und für uns ist das Licht, was die Sonne sendet, oder was dann im Prinzip symbolisch in der Mitte des Unternehmens steht, die Idee. Und die Wärme, schlicht und greifend, das Geld. Okay. Und somit ist der Kunde, die Philosophie ist, der Kunde steht in der Mitte des Unternehmens, symbolisch als Pylon, als Stahlträger, der nach oben geht. Und die Stahlseile, die du ja siehst, die das Dach tragen, sind dann symbolisch nichts anderes als die Sonnenstrahlen, die dann auf das Unternehmen herunterwirken, auf den Menschen herunterwirken und uns damit Inspiration der neuen Produkte, aber eben auch mit dem Energie, also das Sonnenlicht und das Geld, um halt solche Inspirationen umzusetzen. Das ist die Eagles-Philosophie, der Kunde ist im Zentrum allen Tuns des Unternehmens. Und das soll auch für den Mitarbeiter immer sichtbar sein. Mhm. Deswegen auch diese Konstruktion des Unternehmens.
Stark, dass die Unternehmenskultur da sogar in der Architektur der Fabrik sichtbar wird. Das ist wirklich eindrücklich.
Wir finden, das ist wichtig, weil es soll das ja symbolisieren. Und wenn du auch unsere Unternehmensstruktur, du bist ja bei uns gewesen, du hast ja so ein bisschen die Hierarchiesysteme bei Eagles ja gesehen. Das ist ja nicht das übliche System, dass wir eine Pyramide haben, sondern der Kunde ist auch dort als Planetensystem dargestellt. Der Kunde ist die Sonne und drumherum sind alle Arten von Planeten und Satelliten, die drumherum kreisen und im Prinzip zusammengehalten werden.
Ja, also verschiedene Geschäftsbereiche quasi, die dann...
Ganz genau, Geschäftsbereiche, die Produktion, das Marketing, alles, was wir hier haben. Ja. Und das wird alles durch den Kunden zusammengehalten, durch die Schwerkraft des Kunden. Wenn der Kunde nicht da ist, ist wie beim Planetensystem, wenn die Sonne verschwinden würde, würde aufgrund der fehlenden Gravitationskraft das ja alles auseinandertreiben.
Ja, würde das ganze Sonnensystem nicht funktionieren. Ne?
Genau. Ja. Das Sonnensystem funktioniert nur mit dem Kunden und das ist die Philosophie, die Eagles vertritt. Und darauf ist alles ausgelegt, darauf ist die Fabrik ausgelegt, darauf ist die Anweise, wie wir Produkte entwickeln, ausgelegt. Das ist so eine Anweise, wie die elektronischen Systeme, die Produktfinder, die Lebensdauerrechner ausgelegt. Alles ist darauf ausgelegt, dass der Kunde zufrieden ist, seine Lösung findet und uns dann eben auch mit den Aufträgen dann die Wärme schickt und damit das Geld.
Sehr schön.
Manchmal ist dann zu viel Sonne, wenn man dann zu viel Sonne gelingt, hat man Sonnenbrand. Das sind dann die Reklamationen. Das sind dann die Reklamationen, die man auch schon mal hat.
Ja, ich finde es toll, weil man sagt das ja oft so umgangssprachlich, dass sich alles um den Kunden drehen soll. Und mit dem Bild der Sonne und dem Planeten und so weiter habt ihr das ja wirklich sehr schön auch umgesetzt. Jetzt hast du beschrieben, was für eine Kultur ihr habt, ja, die starke Kundenzentrierung. Du hast die Prozesse beschrieben, die ja auch genau dadurch geprägt sind. Jetzt ist ja genau die spannende Frage, was hat der Kunde davon? Also was hat der Instandhalter davon, das produzierende Unternehmen? Was verändert sich dadurch, dass es eben ab einem Meter die Leitung gibt, dass er die hohe Verfügbarkeit hat, dass er schnell bei sich hat? Was bringt es ihm?
Prozesssicherheit in seiner Produktion. Wenn ich die richtige Leitung auswählen kann, weil wir die richtigen Tools zur Verfügung stellen, wenn wir die richtigen Produkte haben, die der Kunde wählen kann, und die er in seine Menge bestellen kann, wenn wir von einer kurzen Zeit bekommen, wie er sie auch braucht, wird seine Fabrik funktionieren. Damit sind seine Ausfallzeiten, damit seine Produktivität steigen, weil die Ausfallzeiten sich reduzieren. Habe ich keine Auswahl an Produkten, weil die Auswahl nicht da ist, oder kann ich nicht auswählen, weil die Tools nicht da sind, oder brauche ein halbes Jahr, bis die Ware da ist, ist zwangsläufig die Produktivität meines Unternehmens gefährdet. Und das ist die Lösung letztendlich. Auswahl. Also die Vielfalt, die Auswahlmöglichkeit und die Schnelligkeit der Lieferung erhöht die Produktivität eines jeden produzierenden Unternehmens, weil die Maschinen nicht ausfallen.
Das ist stark.
Zumindest nicht wegen der Leitung.
Genau, wollte gerade sagen, das ist ein Bestandteil. Das ist ja das eine. Und das andere ist ja dann aber auch, dass es auch in der Instandhaltung direkt Vorteile gibt. Ich meine, wir haben vorher darüber geredet, dass manche ja sogar ein ganzes Lager sich quasi leisten, nicht nur für die ganzen Ersatzteile, sondern speziell dann auch für Leitungen. Aber das ist dann ja auch was ich mir sparen kann. Oder was macht ihr da für Erfahrungen?
Unterschiedliche. Manche Unternehmen sagen einfach, das ist mir alles zu risikoreich. Ich lege mir immer noch Ware hin. Und das muss man auch an ein paar Stellen respektieren. Aber auch da bieten wir Lösungen an. Vielleicht hast du es auf unserer Webseite schon mal gefunden, das Chainflix Case. Das Case ist eine, oder andersrum, die meisten, wenn du in eine Fabrik hineingehst, in die Instandhaltung reingehst, haben die meistens so Handlager. Und wenn du mal genauer hinschaust, siehst du irgendwelche Kabelringe da irgendwo verstaubt im Regalboden liegen. Und du wirst es wahrscheinlich mal gesehen haben. Und wenn dann ein Instandhalter ein paar Meter Leitung braucht, dann nimmt er den Ring, wickelt den irgendwie so ein bisschen ab, muss dann den Ring so rumschleppen oder auf eine Palette legen, im Hubwagen irgendwo hinfahren. Also alles ein bisschen unglücklich. Entschuldigung. Und wir haben mit vielen Instandhaltern gesetzt und einfach auch mal die Frage gestellt, also wenn ihr schon ein Lager haben wollt, weil ihr einfach sagen wollt, wir wollen ein Lager haben, das ist eine Vorgabe vom Unternehmen, was wäre denn besser? Und viele haben sich beschwert, ja, wenn ich so 30, 40, 50 Meter Leitung habe, da habe ich dann einen Ring liegen und kann den gar nicht richtig händeln.
Weil so schwer immer ist sehr blöd. Einfach, ne? Ja.
Er ist schwer, aber auch zum Abwickeln. Ich muss ihn ja irgendwie so auf den Teller legen oder ich mache das so von Hand. Ist einfach eine blöde Technik. Das Chainflex Case, insbesondere das Chainflex Case S, ist halt da eine geniale Lösung. Ich kann es jetzt auch im Podcast schlecht erklären, insofern besser auf der Webseite mal schauen. Aber es ist im Prinzip nichts anderes wie ein Karton, wo aber eine Kabeldrommel drin ist, mit dem entsprechenden Leitung. Den kannst du relativ, das Chainflex Case S besonders, kannst du relativ schön dann irgendwo hintragen und kannst von der Kabeltrommel abwickeln. Du brauchst ja keinen Kabelboy für, du brauchst keine Aufständerung. Du kannst die Leitungen schön geschützt transportieren, die kannst du übereinander starten in zwei, drei Stück auf deinen Rollwagen und ziehst deine 3-4 Meter Leitung ab. Also im Prinzip ein Lagersystem für den Kunden, das aus Kartons besteht mit einer Kabeltrommel drin, was du übereinander stapeln kannst, schön ordentlich aussieht und jederzeit auch nachbestellbar ist, weil da auch ein QR-Code drauf ist. Du kannst dann scannen, du weißt, welcher Artikel das war, welche Menge das war und du kannst ihn ganz einfach im Shop nachbestellen. Das heißt, wenn ein Kunde immer noch ein Lager haben will, weil ihm das alles viel sicherer ist oder auch vielleicht mal Anlagen baut oder hier mal was umbaut und nicht lange warten möchte, kann er im Prinzip mit so einem sehr einfachen, simplen, sehr kostengünstigen Case, was im Prinzip ja nichts anderes ist wie ein spezieller Karton, der geschlossen ist, wo eine Kabeltrommel drin ist, wo ein Loch drin ist, wo das Kabel rausziehen kann, ein ganz simples, einfaches, kostengünstiges, transportierbares Kabellager aufbauen.
Und wenn ich gar kein Lager will, was gibt es dann für Optionen?
Dann bestellst du online, innerhalb von 24, 36 Stunden hast du die Ware.
Okay, also muss ich mich dann auch quasi um nichts kümmern. Da muss ich halt sicherstellen, dass mir die Zeit...
Du musst halt 24 Stunden genau. Zeit haben, 24 bis 36 Stunden Zeit musst du halt haben. Wenn du die planen kannst, das ist natürlich der Idealfall. Ich plane meine Instandhaltung aufgrund des Wissens, wie lange die Leitung hält, weil ich vorher das berechnet habe. Oder weil wir im Prinzip eine Überwachung in die Systeme mit einbauen.
Perfekte Überleitung, würde ich sagen. Ja, das passt perfekt zum Abschluss auch unserer gemeinsamen Episode, weil wir haben jetzt viel darüber geredet, wie die Leitungen gut ausgelegt werden, wie das Ganze gelingt, dass die dann schnell auch genau die richtige Leitung bei mir ist. Aber wie du jetzt gerade sagst, da gibt es heutzutage Möglichkeiten, auch noch zielgerichteter zu wissen, wann muss ich vielleicht eine Leitung oder eine ganze Energiekette austauschen. Das Thema Condition Monitoring und auch am Ende Predictive Maintenance.
Condition Monitoring ist genau das Stichwort, Tobias. Ich sage mal, wenn du eine normale Anlage hast und du vorher die Leitung richtig ausgelegt hast, dann auch dir gesagt wird, wie lange die Leitung hält und du dann auch sehen kannst, wie viele Jahre das sind, dann ist das für eine normale Anlage, wo die Stillstandzeiten auch nicht so immens sind oder der Aufwand des Reparierens nicht immens ist, mehr als ausreichend. Das heißt, du hast ja ausgerechnet über den Lebensdauerrechner, die Leitung hält 3 Jahre, 15 Millionen Hübe. Dann kannst du ja sagen, okay, nach 3 Jahren, ich habe vielleicht 12 Millionen Hübe, dann tausche ich es einfach aus. Dann habe ich eine vorsorgliche Instandhaltung gemacht. Aber es gibt ja Anwendungen, die vielleicht aufgrund ihrer Größe oder ihrer Wichtigkeit das Risiko nicht eingehen wollen, wenn vielleicht noch zwischendurch was passiert, was Besonderes passiert. Mhm. Also stell dir mal vor, du hättest eine kontinuierliche Überwachung des bewegten Systems, der bewegten Energiekette und der bewegten Leitung. Also es wird kontinuierlich überwacht, messtechnisch überwacht, dass ein Verschleiß, welcher Art auch immer, entsteht. Mhm. Sei es erhöhter Abrieb, sei es besonders hohe Schubzugkräfte in der Energiekette oder eine elektrische Veränderung, Verschlechterung der Leitung. Das ist ein Condition Monitoring Systeme, was natürlich auch nicht ganz billig ist, aber nutzbar ist für Systeme, die besonders kritisch sind, sei es aufgrund der Position auf dem hohen Kran, schwierig auch zu tauschen, wenn etwas ausfällt, da vorab eine Information zu bekommen. Achtung, lieber Kunde, in 4 Monaten erwarten wir einen Ausfall.
Ja. Ja, super.
Dann kannst du den Ausfall planen, dann kannst du die Instandhaltung planen und hast genug Zeit. Das ist eben Condition Monitoring. Ich glaube, da gibt es auch einen Podcast bei dir schon.
Ja, richtig. Da können wir jetzt kurz einen Verweis drauf machen. Also die Episode 204 mit Richard Habering, entsprechend über Smart Plastics und genau die Frage des Condition Monitorings, Predictive Maintenance. Ja.
Genau, und da geht auch Richard bestimmt drauf ein, wie das funktioniert. Und das ist natürlich eine Lösung für sehr teure, schwierige Anwendungen, die halt besonders kritisch sind oder auch vielleicht besonders gefährdet sind, über Condition Monitoring nachzudenken. Mhm. Auf der einen Seite hat man die hohe Qualitätsauswahl oder die Möglichkeit, eine hohe Qualität von Leitung auszuwählen, auszurechnen, welche Lebensdauer ich habe. Hier gibt es dann die zusätzliche Möglichkeit, die Systeme zu überwachen und damit vom System unabhängig von der berechneten Lebensdauer eine Austauschwarnung frühzeitig zu bekommen.
Okay. Ja, das ist dann das ja auch vor allem dann.
Stand halt immens,
ne? Ja, das ist natürlich der Traum. Also ich war im Gespräch mit ihm auch überrascht, wie viel man da machen kann, weil viele sagen ja immer, oh, Predictive Maintenance ist schwierig, das ist eine tolle Theorie, kriegt man aber oft nicht hin. Und er hat da sehr eindrücklich gezeigt, wie wenn man gerade seine Produkte im Griff hat, und das hast du, glaube ich, auch vorhin ganz gut beschrieben mit Labor und den ganzen Eigenschaften, dass man dann eben auch sehr, sehr gut so Condition Monitoring anbieten kann und dann auch entsprechende vorausschauende Wartung bedarfsorientiert durchführen kann. Ja.
Und es ist ja auch bewiesen, dass das funktioniert. Ne? Schau dir mal dein Auto an, wenn dann deine Bremsbeläge eine Verschleißgrenze überschritten haben, sagt dir dein Auto, Achtung, Bremsbeläge tauschen.
Ja, wobei in der Realität ja das meistens dann ja auch in der Werkstatt geprüft wird im Service und der ja in den meisten Fällen auch dann gemacht wird, wenn irgendwelche Kilometer erreicht sind und nicht dann, wenn es notwendig ist. Aber ja.
Ist eine Frage, wie man fährt, wie viel man fährt, aber bei mir hat das eine oder andere Mal das Auto schon mal mitgeteilt, du musst den Bremsbelag tauschen.
Okay, ja, das ist gut, nicht schlecht. Ja, also das, ich meine, dass es technisch möglich ist, ist, glaube ich, klar, aber wenn man in die Fabriken schaut von heute, dann sieht man halt, wie wenig es bis jetzt noch auch genutzt wird und wie viele es noch für Zukunftsmusik halten, aber das ist jetzt das beste Beispiel dafür, dass dem halt eben nicht so ist und dass man es heute schon da, wo auch kritische Anwendungen sind, technisch umsetzen kann. Aber du hast es, glaube ich, auch ganz gut beschrieben, ne? Das ist in allermeisten Fällen mit der Auswahl der richtigen Leitung dann auch eigentlich schon getan ist. Ja.
Das Bewusstsein ist halt wichtig, ne? Dass wenn man wegkommt, ein Kabel ist ein C-Teil.
Ja.
Das Bewusstsein, wenn das Ladekabel von meinem Handy, von meiner Tochter nicht da ist, dann ist zu Hause der Bär am Tanzen.
Ja.
Wenn das Bewusstsein da ist, dann habe ich immer noch Reserve-Handy-Ladekabel da liegen, vorsichtshalber.
Ja.
Oder kaufe ein vernünftiges direkt am Anfang. Ne?
Ja.
Wenn das Bewusstsein in die Fabriken einzieht, dass so ein blödes 405 Quadrat eine unheimlich hohe Verantwortung hat für die Produktion und für den Output der Fabrik, dann, spätestens dann, wird mir bewusst, dass die richtige Auswahl mit den richtigen Tools zu einer unheimlichen Produktionserhöhung in einer Fabrik führen kann.
Super. Vielen, vielen Dank für die super Zusammenfassung jetzt am Ende noch. Danke, dass du zu Gast warst und vielen Dank für die Praxiseinblicke.
Vielen Dank, Tobias, dass ich kommen durfte.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.